Kapitel 13. Vier Schlüssel, um voll mit Gott zu bleiben. Wir sind wie ein löchriges Sieb, habe ich Leute sagen hören. Selbst wenn Gott uns mit seiner Kraft füllt, rinnt sie doch einfach wieder heraus, so dass wir andauernd neu gefüllt werden müssen. Nun, das mag eine zutreffende Beschreibung für die Lebenserfahrung vieler Menschen sein, doch ich glaube nicht, dass Gott uns als löchrige Gefäße geplant hat. Ich glaube nicht, dass die Begegnungen mit Gott ein Verfallsdatum haben und dass du deshalb eine frische Dosis vom Heiligen Geist benötigst. Meine persönliche Erfahrung ist das glatte Gegenteil. Gott hat Dinge in meinem Leben getan, die nie alt geworden sind. Stattdessen werden sie immer besser. Wie wichtig es ist, voll mit der Liebe Gottes zu bleiben, wurde mir eines Tages deutlich, nachdem ich in einer kleinen Gemeinde gepredigt hatte. Am Sonntagmorgen kam eine Frau zu mir, die mir erzählte, wie sehr sie von den Gottesdiensten berührt worden war, die ich in der Woche abgehalten hatte. Sie weinte, als sie mir sagte, wie voll sie gerade mit Gott sei und wie sehr die Erfahrung der Liebe Gottes ihr Leben verändert hatte. Doch dann schränkte sie das Ganze ein, indem sie sagte, »Ich weiß, dass ich es in einem Monat oder so verloren haben werde und alles wird sein wie vorher, aber momentan fühle ich mich großartig.« Es betrübte mich zu hören, wie diese Frau erwartete, die Freude am Herrn wieder zu verlieren, die sie gerade entdeckt hatte. Ich sollte an dem Abend wieder in dieser Gemeinde sprechen, und so ging ich in mein Hotel zurück und fing an, ganz besonders für sie zu beten. Ich glaubte nicht, dass das Erlebnis ihrer Erfahrung mit Gott verblassen müsste. Während ich betete, dachte ich über meine eigenen Erfahrungen mit Gott nach. Am 23. März 1968 hatte sich der Herr mir auf übernatürliche Weise offenbart. Hier bin ich nun, Jahrzehnte später, und diese Erfahrung ist nie abgeklungen. Vielmehr ist sie heute für mich noch realer als damals im Jahr 1968. In der Nacht, als es geschah, war ich emotional berührt, aber heute habe ich eine Verständnistiefe, die ich damals nicht hatte. Was Gott in jener Nacht getan hat, hat jeden Teil meines Seins durchdrungen. Ich habe die Kraft dieser Begegnung nicht verloren, sie ist stärker geworden. Während ich in meinem Hotelzimmer saß und mich daran erinnerte, verstärkte das meinen Glauben daran, dass die Liebe Gottes nicht aus uns heraussickern muss, wie aus einem zerbrochenen Gefäß. Gott, betete ich weiß, es muss nicht so kommen. Wir müssen die Offenbarung darüber, wie sehr du uns liebst, nicht verlieren. Was kann ich dieser Frau sagen? Wie kann ich ihr helfen? Ich bat Gott um Offenbarung und er führte mich zum folgenden Vers. Römer 1, Vers 21. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. In den vorhergehenden Versen hatte der Apostel Paulus in seinem Brief an die Römer erklärt, dass es möglich ist, für die Erkenntnis Gottes abzustumpfen, obwohl jeder intuitiv Gott kennt. Von diesem Vers an begann Paulus, die fortschreitenden Etappen zu beschreiben, die Menschen durchlaufen, wenn sie sich für den Herrn immer unempfindlicher machen. Schritte, durch die der Einfluss Gottes auf ihr Leben sinkt. Der Herr sprach zu mir durch diesen Zusammenhang, um mir zu zeigen, dass es einen Grund gibt, warum sich Menschen wie löchrige Gefäße fühlen. Es gibt einen Grund dafür, dass die Dinge, die Gott im Leben eines Menschen tut, nicht von Dauer zu sein scheinen. Aber es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass Gott seine Gegenwart zurückzieht. Es liegt nicht daran, dass die Kraft, die er in unser Leben ausgießt, ein Verfallsdatum hat. Es sind unsere eigenen Handlungen, die die Wirksamkeit der Berührung Gottes in unserem Leben reduzieren. Es liegt an dem, was wir tun, und nicht an dem, was Gott tut. Dieser Abschnitt in der Bibel beschreibt 4 fortschreitende Etappen, die Menschen durchlaufen, um ihre Herzen Gott gegenüber zu verhärten. Indem wir diese Etappen umdrehen und das Gegenteil tun, können wir ganz leicht die Schlüssel erkennen, die es uns ermöglichen, voll mit Gott zu bleiben. Die Bibel sagt, obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Ehren bedeutet Ehre erweisen oder etwas würdigen. Man kann es auch als wertschätzen oder hochschätzen bezeichnen. Dieser Vers besagt also, dass der erste Schritt, unser Herz Gott gegenüber zu verhärten, darin besteht, dass wir aufhören, Gott wertzuschätzen oder zu preisen. Der Grund, warum Menschen die Kraft dessen verlieren, was Gott in ihrem Leben getan hat, hängt damit zusammen, dass sie aufhören, dem den richtigen Wert beizumessen. Sie schätzen nicht, was Gott getan hat und verlieren schließlich dessen Wirkung auf ihr Leben. Wenn du etwas besitzt, das dir wirklich kostbar ist, wirst du es wahrscheinlich nicht auf dem Vordersitz deines unverschlossenen Fahrzeugs liegen lassen, während du in einen Laden gehst. Es könnte gestohlen werden. Vielmehr würdest du Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, es zum Beispiel unter dem Sitz verstecken oder jemanden im Wagen lassen, der darauf aufpasst. Dagegen würdest du dir keine großen Sorgen um ein Centstück machen, das auf dem Fußboden liegt. Der Cent wird unbeachtet so lange dort liegen bleiben, bis er schließlich verloren geht oder von einem Staubsauger verschluckt wird. Wenn du etwas wertschätzt, behandelst du es anders. Das Traurige ist, dass die meisten Menschen nicht wertschätzen, was Gott in ihrem Leben getan hat. Gott außer Acht zu lassen führt dazu, dass sich Menschen wie ein löchriges Gefäß fühlen. Falsch gesetzte Werte verringern den Einfluss, den Gott auf unser Leben hat. Die meisten Leute legen mehr Wert auf Umstände oder die Meinung anderer als auf Gott. Die Beachtung, die du den Dingen schenkst, wirkt wie ein Vergrößerungsglas. Was auch immer du fokussierst, wird größer, und was auch immer du außer Acht lässt, wird kleiner. Wenn du deinen Blick auf das Wort Gottes konzentrierst, wird der Herr eine größere Bedeutung in deinem Leben bekommen. Doch wenn du dich auf die Meinungen anderer konzentrierst, wird dein Verständnis von Gottes Sicht auf dich im Vergleich dazu schrumpfen. Es funktioniert wie eine Wippe oder eine Waage mit 2 Waagschalen. Es können nicht beide Seiten gleichzeitig oben sein. Du kannst nicht wirklich wertschätzen, was Gott über dich sagt, wenn du gleichzeitig das wertschätzt, was andere über dich sagen. Am Morgen nach meiner Begegnung mit dem Herrn im Jahr 1968 stand ich in meiner Gemeinde auf und erzählte allen, dass ich mit dem Heiligen Geist und der Liebe Gottes erfüllt worden war. Ich wusste nicht, was mit mir geschehen war. Ich versuchte es einfach auf die bestmögliche Weise zu erklären. Anschließend kam der Pastor zu mir, um mich zurechtzuweisen, weil ich behauptet hatte, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden zu sein. Petrus war erfüllt mit dem Heiligen Geist, sagte er, und Paulus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber heutzutage wird niemand mehr mit dem Geist erfüllt. Du willst dich doch nur zu etwas Besserem machen. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich begriffen, dass Gott mich liebte. Und sofort kam jemand und wollte abwerten, was Gott getan hatte. Kurze Zeit später spürte ich, dass Gott mich führte, das College zu verlassen. Das war auf dem Höhepunkt des Vietnamkriegs und dieser Schritt bedeutete, dass ich eingezogen werden würde. Und so schickte mir meine Mutter alle ihre Bekannten vorbei, die mir sagen sollten, wie schlecht diese Idee war. Ich war geneigt, wertzuschätzen, was diese Leute mir sagten, denn ich respektierte sie alle. Doch durch die Gnade Gottes blieb ich standhaft und konzentriert auf das, was Gott in meinem Leben tat. Kurz darauf verließ ich die Schule und natürlich wurde ich auf die Liste derer gesetzt, die einberufen werden sollten. Ein Musterungsoffizier kam zu mir nach Hause, um über meine Möglichkeiten zu sprechen. Er setzte sich, öffnete seine Aktentasche, breitete alle seine Werbeunterlagen aus und fing an, mir die Vorteile zu beschreiben, die ich haben würde, wenn ich nicht auf die Einberufung wartete, sondern mich freiwillig verpflichtete. Als der Offizier mit seiner Werbetaktik begann, meinte ich, ich kann uns beiden eine Menge Zeit ersparen. Tatsächlich, antwortete er, wie das? Es ist denkbar, dass ich einberufen werde, weil ich die Schule verlassen und deshalb meinen Zurückstellungsstatus verloren habe. Richtig? Fragte ich. Ja, das stimmt, sagte er. Aber Sie verstehen nicht, sagte ich, Gott hat mir aufgetragen, die Schule zu verlassen, also werde ich tun, was Gott mir gesagt hat. Und wenn Gott will, dass ich einberufen werde, wird es so sein. Wenn er das nicht will, wird das nicht passieren. Der Offizier brach in Gelächter aus. Junge, sagte er, ich kann dir garantieren, du gehst nach Vietnam. Ich schätzte Gott und das, was er mir gesagt hatte, der Offizier aber nicht. Nach seiner Vorstellung repräsentierte er die Regierung der Vereinigten Staaten, die stärkste Macht auf Erden. Er wollte, dass ich seine Meinung höher achtete als Gottes Meinung. Seine totale Missachtung Gottes machte mich wütend. Ich beugte mich vor und fing an, meinen Finger auf seine Brust zu stoßen und sagte, Freundchen, wenn Gott will, dass ich einberufen werde, werde ich einberufen. Doch wenn er das nicht will, kann mich niemand einberufen. Sie nicht, die Regierung der Vereinigten Staaten nicht und auch kein Dämon der Hölle. Der Offizier sammelte schweigend all seine Broschüren zusammen, stand auf und verließ das Haus ohne ein weiteres Wort. Gleich am nächsten Morgen fand ich meinen Einberufungsbescheid im Briefkasten. Ich bin nicht einmal sicher, ob er überhaupt per Post gekommen war. Ich wünschte, ich hätte mir die Mühe gemacht, nachzuschauen, ob eine Briefmarke oder ein Poststempel auf dem Umschlag gewesen ist. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Offizier zurück in sein Büro gegangen ist, sich persönlich um meine Einberufungsunterlagen gekümmert und sie dann in meinem Briefkasten geworfen hat. Aber es war mir egal. Ich pries einfach Gott. All diese Situationen waren eine Gelegenheit für mich, meinen Fokus von Gott weg auf die Meinung anderer Leute zu richten. Wenn ich ihre Meinung höher geachtet hätte als Gottes Meinung, hätte ich den ersten Schritt in die Richtung getan, die Freude an dem Wissen zu verlieren, dass Gott mich liebte. Damals wusste ich noch nicht viel, aber durch Gottes Gnade achtete ich ihn höher als alles andere. Das Ergebnis war, dass ich erfüllt blieb mit der Liebe und Freude des Herrn. Ich bin durch einige schlimme Situationen gegangen, die meinen Fokus von Gott hätten abwenden können. Ich bin entführt, bedroht und beschimpft worden. Es gab Menschen, die aus Protest meine Bücher verbrannt haben. Mir sind alle möglichen schlechten Dinge passiert, aber preis sei Gott. Ich habe nie die Meinung von Menschen höher geachtet als das, was Gott zu mir gesagt hat. Über die Jahre war das der Schlüsselfaktor, der mir geholfen hat, voll mit der Liebe Gottes zu bleiben. Du darfst nicht aufhören, all dem, was Gott gesagt und in deinem Leben getan hat, Wert beizumessen. Als ich eines Tages mit einem Freund einen Berg hinaufwanderte, fing er an, mir einige Dinge zu erzählen, die ein anderer Freund von uns hinter unserem Rücken erzählte. Es segnet mich nicht zu hören, dass andere Leute mich kritisieren, und ich will mich auch nicht darauf konzentrieren. Denn das würde dazu führen, dass ich das geringer schätze, was Gott über mich gesagt hat. Also sagte ich zu ihm, weißt du, ich möchte es gar nicht hören. Ich weiß, was er über mich denkt, und ich möchte einfach nichts mehr davon mitbekommen. Mein Freund schwieg für eine Weile und sagte dann, warum stört es dich nicht, was er sagt? Mich stört es. Weil ich seiner Meinung nicht so viel Wert beimesse, wie du es tust, antwortete ich. Dinge, die andere Leute sagen, werden dich nur dann aufregen, wenn du ihre Meinung schätzt. Ich sage damit nicht, dass du nicht schätzen solltest, was andere sagen, vor allem dann, wenn du mit ihnen zusammenlebst. Aber im Vergleich zur Bedeutung, die du Gottes Wort beimisst, sollte die Meinung aller anderen keine Rolle spielen. Doch Gott zu ehren und ihn über deinen Umständen zu preisen, ist nur der erste Schlüssel, wie man voll mit Gott bleibt. Nachdem die Bibel gesagt hat, dass Menschen Gott nicht ehren, heißt es weiter, und sie haben ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Römer 1, Vers 21. Die anderen Schlüssel, wie man voll mit Gott bleibt, sind Dankbarkeit, göttliche Gedanken und Vorstellungen und ein geschütztes Herz. Psalm 103, Verse 1 bis 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Dankbarkeit steht in enger Beziehung dazu, Gott zu verherrlichen. Eigentlich kannst du das eine nicht wirklich ohne das andere tun. Wenn du dankbar bist, erinnerst du dich ganz automatisch an das, was Gott für dich getan hat, und im Gegenzug bringst du ihm Lobpreis dar. Es ist eine innere Haltung, ihn über alles andere zu erheben und Dankbarkeit für seine Güte auszudrücken. Christen sollten die dankbarsten Menschen auf dem Angesicht der Erde sein, denn wir haben am meisten, wofür wir dankbar sein können. Die Vorstellungskraft wird oft für etwas gehalten, das nur für Kinder da ist. Erwachsene übersehen ihre Bedeutung, doch deine Vorstellungskraft ist der Ort, wo du die Dinge Gottes empfängst. Die Vorstellung formt ein gedankliches Bild von Dingen, die für die Sinne nicht real sind. Wir denken in Bildern. Auf diese Weise tun wir alles Mögliche, angefangen von einer Wegbeschreibung bis hin zu Problemlösungen. Und eine göttliche Vorstellungskraft ist wesentlich, um voll mit Gott zu bleiben. So wirst du beispielsweise nur schwer erleben, wie Heilung an deinem Körper sichtbar wird, wenn du dich selbst als krank betrachtest. Siehst du dich selbst krank, ist das genau das, was du sein wirst. Wie ein Mensch in seinem Herzen denkt, so ist er. Sprüche 23, Vers 7. Daher ist es ratsam, dass deine Vorstellungskraft für dich arbeitet und nicht gegen dich. In der Bibel wird das Wort Hoffnung für eine positive Vorstellungskraft benutzt, die zu deinen Gunsten arbeitet. Der letzte und vierte Schlüssel, wie man voll mit Gott bleibt, ist ein gutes Herz. Das Herz ist der Boden, auf dem unser Leben heranwächst. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 35, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor, und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Dein Handeln und deine Worte entspringen deinem Herzen. Voll mit Gott zu bleiben bedeutet also, ein Herz zu haben, das mit Gottes Wort gefüllt ist. Nur dann, wenn das Wort Gottes in deinem Herzen fest gegründet hat, was Gott über dich sagt, kannst du dich selbst so sehen, wie Gott dich sieht. Und nur dann kannst du diese Vorstellung auch leben. Das Wort Gottes ist der Same, den du in dein Herz pflanzen musst, wenn du erleben willst, wie Gottes Liebe in deinem Leben wächst und Frucht bringt. Ich habe gerade mal die Oberfläche dessen angekratzt, was es bedeutet, voll mit Gott zu bleiben. Aber hier sind die vier wichtigsten Punkte. Erstens, schätze ihn über allem anderen. Zweitens, bewahre dir eine Haltung der Dankbarkeit für seine Güte. Drittens, empfange die Dinge Gottes in deiner Vorstellungskraft. Und viertens, sorge dafür, dass du dein Herz mit göttlichen Schätzen füllst. Es muss nicht so sein, dass die Liebe oder die Segnungen, die Gott in dich hineingelegt hat, einfach wieder aus dir heraussickern. Die vier Prinzipien, die ich dir hier dargelegt habe, beschreiben einen Lebensstil, wie man auf den Herrn ausgerichtet lebt, und sie werden dir eine Ewigkeitsperspektive geben, die dazu führt, dass du voll mit Gott bleibst, selbst in schwierigen Zeiten. Weiteres Material gibt es leider zurzeit nur in Englisch.